Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Grisis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dabei bist und es wird Zeit für eine richtig fette Folge. Ich freue mich so, das Ganze mit dir teilen zu können, weil es einfach krass war, was dieses Gespräch wieder mit mir gemacht hat, was mir das Ganze gegeben hat und ich bin einfach so froh, das Ganze teilen zu können. Es ist jetzt wieder relativ lang geworden und ich finde es so faszinierend, dass so viele Leute da draußen mein Umfeld wirklich vorher nie Podcast gehört hat und Open Talk Podcast dazu führt, dass Leute, die noch nie Podcast gehört haben, auf einmal dieses Medium für sich entdecken und ich bin so gespannt darauf, was passieren wird, wenn Podcast Deutschland auf das Ganze hier aufmerksam wird. Es wird einfach krass. Ich habe zwei Dinge, die ich loswerden möchte, bevor das Ganze hier startet. Zum einen würde ich dich bitten, wenn du jetzt kurz eingeschaltet hast und irgendwie in die Folge reinhören möchtest oder so, würde ich sagen, nimm dir bitte Zeit für diese Folge. Versuch, dass du das Ganze hier am Stück hören kannst. Das ist wirklich wichtig, dass du anfängst abzutauchen und einfach in diesen Gesprächsflow reinkommst, um wirklich das Ganze von dem Gesagten aufzusaugen und wirklich richtig zu verstehen, wo wir rausgekommen sind und warum wir da rausgekommen sind, wo wir rausgekommen sind. Als zweiten Punkt wäre es wirklich wichtig, dass du dein Ego vor der Tür lässt. Besonders die letzten zwei Themen, die wir ansprechen, sind Themen, bei denen man sehr leicht ganz anderer Meinung sein kann. Und ich möchte mit diesem Podcast niemand hier irgendwie Meinungen aufzwingen, irgendwie sagen, dass es eine richtige Meinung gibt. Es geht einfach darum, dass wenn du Dinge vielleicht anders siehst, als sie hier angesprochen werden, möchte ich dich trotzdem einfach bitten, dem Ganzen einfach mal eine Chance zu geben. Einfach mal zuzuhören und vielleicht zu gucken, vielleicht kann man sowas ja doch annehmen. Vielleicht ist das ja doch gar nicht so falsch. Vielleicht sind Dinge, die ich ganz anders gesehen habe, vielleicht nicht unbedingt richtig gewesen. Und genau das möchte ich mit dieser Folge auch irgendwie versuchen. Deshalb würde ich dich einfach bitten, einfach mal komplett ohne Erwartungen an diese Folge ranzugehen und einfach mal abzutauchen. Und nach der Folge einfach mal zu gucken, was ist hier eigentlich gerade passiert. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Worum geht's heute? Es ist ein Gespräch geworden, was mich persönlich auch wieder sehr gepackt hat, weil es bei vielen Punkten, die bei mir im Alltag so abgehen, irgendwie eingehakt ist und viel, was Misha, mein heutiger Gast, gesagt hat, sehr stark bei mir resoniert ist. Misha redet über seine Vergangenheit primär. Er hat viel mit Angst- und Panikattacken in seinem Leben zu tun gehabt. Depressionen waren ein Riesenbestandteil seines vergangenen Alltages. Und er hat gelernt, damit umzugehen. Er hat Wege gefunden, diese Thematiken hinter sich zu lassen und hat für sich eine ganz neue Lebensqualität gefunden. Darüber hinaus hat er irgendwann gemerkt, dass die Erfahrungen, die ihn geprägt haben, dazu dienen, dass er anderen Leuten in gleichen Situationen helfen kann. Einfach nur dadurch, dass er seine Erfahrungen und seine Wege teilt. Und das ist total faszinierend zu sehen, wie er da draußen Menschen hilft, wie er da draußen ein Vorbild ist und wie viele Menschen durch ihn schon einfach wieder mehr Positivität und Energie in ihr Leben lassen konnten. Ich freue mich total, das Ganze mit dir teilen zu können und ich wünsche dir einfach viel Spaß mit dem Gespräch. Du wirst was für dich mitnehmen können, ich verspreche es dir. Falls nicht, kannst du mir danach gerne eine Hassnachricht schreiben oder irgendein schlechtes Feedback dalassen, aber hör einfach mal rein. Misha, das ist das erste Mal, dass ich nicht mit meinem Gast zusammen in einem Zimmer sitze, sondern wir unterhalten uns gerade über den Computer, übers Internet. Und es war eigentlich ein Tabu, aber wir haben es jetzt zusammengebrochen und ich bin total froh, weil das gibt uns die Möglichkeit, das Ganze jetzt hier zu machen, weil wir doch ein bisschen weit voneinander entfernt sind. Bevor wir so richtig einsteigen, stell dich doch vielleicht einfach mal kurz selber vor. Wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
Hi Fabio, dankeschön, dass ich hier sein darf. Und ich bin ja in deinem virtuellen Wohnzimmer. Ich sehe dich und insofern alles cool. Also ich fühle mich sehr verbunden und freue mich, dass es auf diesem Weg klappt. Ja, es wäre in der Tat ein bisschen weit gewesen, weil ich komme nämlich aus Kempten im Allgäu. Wir sind ungefähr 600 Kilometer voneinander entfernt. Und ich arbeite inzwischen seit einem Jahr hauptberuflich als Coach und Seminarleiter und Autor. Und meine Geschichte in ganz kurz erzählt, ich hatte 40 Jahre lang extrem viel mit psychischen Problemen zu tun. Ich hatte über 20 Jahre lang immer wieder heftige Phasen von Panikattacken. Ich hatte drei schwere depressive Episoden. Und im Jahr 2013 hat mein Leben mir dann gesagt, es geht so nicht weiter. Ich hatte einen schweren Zusammenbruch. Und es war der Moment, wo ich angefangen habe, alles umzukrempeln, und nach einem Klinikbesuch sehr, sehr starke Entscheidungen getroffen habe. Das ging über das Kündigen meines Jobs. Ich habe mir ein halbes Jahr eine Auszeit genommen, mit dem VW-Bus durch die Gegend gefahren. Ich habe mich danach selbstständig gemacht als freier Journalist und Lektor und habe da auch schon mein erstes Buch 2016 geschrieben, habe dann ja auch eine Möglichkeit gefunden, wie ich ortsunabhängig eben arbeiten kann. Das war so mein nächstes großes Ziel. Und habe dann festgestellt, ich habe seit 2014 schon einen Blog geschrieben, der heißt Adios Angst, Bonjour Leben, wo ich über meinen Weg aus der Angst in ein psychisch stabiles, freudvolles, mutiges, selbstbestimmtes Leben geschrieben habe und meine Erfahrungen, die ich auf meinem ganzen Weg gemacht habe. Also ein sehr ich-bezogener Blog und immer wieder in Verbindung gebracht mit dem Großen und Ganzen, wie ich die Welt sehe und was ich der Meinung bin, was auch anderen Menschen helfen könnte. Und irgendwann kam 2017 dieser Ruf, es reicht nicht nur Blogger zu sein. Das, was ich da zu geben habe, was ich zu sagen habe, was ich vielleicht auch der Welt beizutragen habe, das darf durchaus was sein, was auch im Rahmen eines Businesses sich abspielt. Also sprich, ich darf durchaus dafür auch Geld nehmen, dass ich meine Geschichte erzähle, dass ich anderen Menschen helfe. Was ich mich über die Jahre so nicht getraut habe, immer nicht gewusst habe, wie soll das überhaupt funktionieren. Und das hat mich einerseits natürlich so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schockiert, wie viel Angst ich sozusagen 3 Jahre lang hatte, davor das zu tun, aber irgendwie war dann schon so klar, okay, das ist cool, das Leben ist ein Weg, ein Prozess und dafür habe ich mich wirklich gedrückt und es ist jetzt dran. Und ich habe dann Ende 2017 eben diesen Entschluss gefasst, ich lasse alles andere sein, ich bin jetzt nicht mehr freier Journalist, ich bin kein Lektor mehr, kein Texter mehr, ich mache jetzt wirklich mein Herzensbusiness und das ist als professioneller Mutmacher, andere Menschen zu begleiten in ihre Veränderungsprozesse, ihnen zu zeigen, dass es ein Leben fernab von den Vorstellungen gibt, wie sie glauben, dass das Leben normal zu verlaufen hat und was man eben so tut oder nicht tut und was möglich und nicht möglich ist, dass ich eben gerade vielen sensiblen Menschen auch einen Weg in diese Eigenverantwortung zeige und zeige, dass sie nicht Opfer sind von ihren Veranlagungen oder ihren Krankheiten oder Diagnosen, die sie mal hatten. Und ich wusste damals überhaupt nicht, ob und wie das funktionieren sollte. Und ich habe es einfach nur getan, weil alles in mir geschrien hat, tu das, mach das, es ist jetzt dran, es gibt kein Zurück mehr. Ja, und dann habe ich das gemacht und am Ende des Jahres, also sprich vor wenigen Wochen, habe ich festgestellt, unfassbar. Also es war ein Jahr, was sowohl menschlich von den Ergebnissen mit den Menschen, die ich gearbeitet habe, als auch finanziell alles übertroffen hat, was ich mir je hätte vorstellen können. Und ich mir gedacht habe, wow, es war cool, da zu springen, diesen Schritt zu machen und jetzt an der Stelle angelangt zu sein, dass ich wirklich als professioneller Mutmacher von meiner Mission sogar leben kann und es sich einfach komplett richtig anfühlt, dass ich die Dinge tue, die ich tue.
Das war jetzt schon unglaublich viel zum Einstieg. Ich bin total gespannt, gleich einzeln auf diese Punkte, besonders auf ein paar wichtige Punkte nochmal reinzugehen. Bevor wir jetzt so richtig, richtig einsteigen, würde ich aber sagen, musst du dein Zitat vorher noch loswerden?
Mein Zitat hat ja die liebe Dana in einem Podcast vor ein paar Wochen schon gesagt. Also mein eigentliches Zitat ist ja, Mut ist Angst plus ein Schritt, deswegen kann ich es heute hier nicht mehr sagen. Und mein aktuelles Lieblingszitat habe ich kürzlich von der lieben Hanna gehört, und zwar heißt das, sei dir selbst der Mensch, den du in deiner Kindheit gebraucht hättest.
Boah, das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut. Um so noch eine softe Überleitung jetzt zu dem Ganzen, was du schon erzählt hast, zu schaffen, wie leicht fällt dir das mittlerweile, über deine Vergangenheit zu sprechen? Also, oder wie schwierig war es damals, offen über solche Themen zu sprechen? Ich glaube, mittlerweile ist es kein großes Ding mehr, sich hinzusetzen und zu sagen, das bin ich und das war meine Vergangenheit oder ist meine Vergangenheit. Wie war das früher? War das anders?
Ja, wir dürfen unterscheiden zwischen der Zeit bis 2013, also bis mein Zusammenbruch kam, und der Zeit danach. Bis dahin war ich sozusagen der Verschlossenste, Verdruckteste, wie auch immer, der alles unter Kontrolle haben wollte. Also es wusste gerade mal meine Frau und so ein paar Leute meiner Familie, aber die meisten auch nicht wirklich, was da mit mir los ist. Ansonsten niemand. Also ich habe das wirklich vor allen verborgen, habe eine riesen Show vorgespielt, die natürlich extrem anstrengend war. und extrem viel Kraft gekostet hat. Und das habe ich dann damals gemerkt, so funktioniert es nicht. Und mein Punkt, nachdem ich aufgewacht bin, weil ich hatte auch diesbezüglich Klarheit, wenn ich es vorher so gemacht habe, dass ich es vor allem versteckt habe, könnte ja möglicherweise die Lösung jetzt drin sein, dass ich es nicht mehr verstecke, sondern einfach klar spreche, was ist los. Und das habe ich dann getan, sowohl dann seinerzeit in der Klinik als auch danach, als ich wieder in die Arbeit gegangen bin, mit Freunden, Arbeitskollegen, Familie, habe einfach allen gesagt, was da los ist. Und es war total cool, weil viele wollten dann so, ja, dann hattest du Burnout. Sag ich, nee, ich brauche nicht hier so eine Feel-Good-Diagnose von euch. Ich sag wirklich, wie es ist. Ich hatte viele Jahre Panikattacken, ich hatte Depressionen. Wir können die Sache schon so beim Namen nennen. Und ich muss da gar nichts verstecken. Wir brauchen nicht dieses, ja, du hast dich ein bisschen überarbeitet und dann ging es dir halt nicht gut. Nee, da waren schon viele andere Sachen auch mit dabei und viele Dinge, die ich selber beigetragen habe. Und das waren dann die Momente, wo ich gesehen habe, boah, die Leute reagieren total offen, interessiert. Ich krieg überhaupt nichts ab von wegen, ja, Stempel, Bekloppter, sonst noch was. Und das hat mich natürlich dazu motiviert, dann später auch, also ein halbes, dreiviertel Jahr später, auch meinen Blog ins Leben zu rufen. Und da habe ich ja dann auch sehr, sehr, sehr offen drüber geschrieben. Und dann grundsätzlich das Schreiben selber fiel mir einfach, den Veröffentlichungsbutton zu drücken, war dann manchmal doch auch noch so eine Herausforderung. Aber das ist auch immer selbstverständlicher geworden. Dann kamen natürlich auch so die ersten Interviewanfragen. Das war dann für mich auch nochmal eine Herausforderung, ist auf diesem Weg öffentlich zu machen. Nur grundsätzlich fällt es mir inzwischen leicht, drüber zu sprechen, weil ich zum einen sage, es ist eine Riesenchance, die ich vom Leben bekommen habe, dadurch, dass ich so tief gefallen bin. Und zum anderen möchte ich den Leuten eben auch sagen, hey, es ist egal, was ihr da habt oder glaubt zu haben oder welche Diagnose ihr habt. Grundsätzlich seid ihr erstmal ein Individuum, es ist euer Leben und lasst uns da mal gucken, was da eigentlich Sache ist. Und da gibt es einfach nichts zu verbergen. Du kannst es ja sowieso nicht verstecken. Also du kannst ja dich nicht vor dem Leben verstecken. Also lass es lieber raus, erzähl es lieber gleich, was Sache ist und es wird einfacher. Vielleicht schmerzt der Moment, aber langfristig hast du halt die Chance, dass es für dich heilsam ist. Also wenn du kurzfristig immer alles bei dir behältst, aus Angst, irgendjemand könnte irgendwas Blödes über dich sagen, aber diesen langfristigen Schmerz immer stärker und immer stärker machst, bis dir halt irgendwann der Deckel vorm Topf liegt. Und das ist natürlich auch nicht so richtig geil, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Das finde ich mega stark, was du gerade gesagt hast. Du hast auch eben zwei Begriffe genannt. Zum einen Depressionen und Panikattacken. Das ist ja was, was jeder von uns irgendwie kennt. Jeder kennt diese Begriffe. Aber was waren diese Begriffe damals für dich? Also was hat Depression, was haben Panikattacken für dich bedeutet? Was war, wenn du auf so einen Tag zurückgehst, wie sah dein Alltag mit diesen Dingen aus?
Also als das mit den Panikattacken losging, war der Alltag so, also die erste heiße Phase war, als ich gerade zum Studieren angefangen hatte in Würzburg, dass ich einfach, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist nicht so, dass jede einzelne Sekunde irgendwie dann schlecht ist. Nur in dem Moment, wenn irgendwo so ein Angsttrigger kommt und es über diesen Punkt hinaus ist und wo ich dann anfange, also wo quasi mein Gehirn anfängt total zu spinnen und mir zu erzählen, jetzt geht's ab, jetzt wirst du irgendwie gleich sterben, keine Ahnung, ist irgendwo an deiner Hand zwickt, zittert was, saunst du was oder deine linke Seite schmerzt ein bisschen und dann beginnt quasi das große Kopfkino, das ist das erste Anzeichen vom Herzinfarkt und dann geht's sozusagen los und dann kommt alles dazu, also heftiges Herzrasen mit Puls über 200 und zittrige Hände, Ohnmachtsgefühle, Atemnot und so weiter und so fort. Das ist sozusagen dieses komplette Programm habe ich dann da bekommen, gerne auch mal nachts, da habe ich mich dann mit dem Taxi teilweise in die Notaufnahme fahren lassen, bin dann auf irgendwelche armen Assistenzärzte getroffen, die mich durchgecheckt haben, gesagt haben, ihnen fehlt nichts und mich wieder heimgeschickt haben. Das haben wir also öfter mal so durchexerziert. Einmal, als ich bei meinen Eltern zu Hause war, kam dann sogar Sonntagnachmittag mal der Sanka an und hat mich dann mal mitgenommen. Da war ich dann sogar eine Woche im Krankenhaus, wo sie mich durchgecheckt haben. Und am Ende kam dann dieses, ihnen fehlt nichts, das ist wahrscheinlich psychosomatisch. Also sprich, es war so, diese Angst, die war schon so im Hintergrund immer lauernd da. Nur wann der Punkt war, dass quasi der Auslöser kam, das konnte ich gar nicht sagen. Aber im Hintergrund, also im Nachhinein weiß ich natürlich, ja, das war halt immer der Moment, wenn ich einzelne körperliche Symptome halt komplett übertrieben habe in meinem Kopf. Also sprich, irgendeine Kleinigkeit war los, meine Hand ist leicht zittrig, okay, jetzt geht's wieder los quasi. Und dann habe ich halt alles abgefeuert und dann spulte sich der Film wieder ab. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, das war genau, wenn das passiert ist oder wenn jenes passiert ist. Ich hatte natürlich viel Angst, wie viele Leute auch, die sowas haben, so vor aller Art von Mobilität und so. Wenn ich zum Beispiel im Zug gefahren bin, irgendwie längere Strecken, hatte ich immer so ein, zwei oder drei Bier dabei, um ein bisschen beruhigt zu sein, damit es gar nicht dazu kommt. Und das war so, also Alkohol war meine große Waffe gegen Angst und Panik, hat mich auch sozial verträglich gemacht und war dann immer so meine Abschirmung. Das funktioniert auch echt gut, also so nach 2, 3 oder auch 4 Bier, je nachdem, war einfach von Angst und Panik nichts zu spüren. Also es killt das Thema komplett, aber halt leider nicht nachhaltig, leider halt nur für den Moment oder den Tag oder den Abend. Das ist das Problem dabei. Und das mit der Depression, das ging los, als ich 30 war, als ich meinen ersten Job hatte bei einer Tageszeitung als Sportredakteur. Und da war es dann so, dass die Monate davor, bis ich die Diagnose bekam, sich halt einfach komplett surreal angefühlt haben. Also ich war irgendwie so schwach und komisch und körperlich so schlapp, aber ich wusste nicht genau was. Ich dachte einfach, ich wäre ein bisschen überarbeitet und alles war irgendwie so zäh und war keine große Freude und keine große Kreativität mehr da. Und irgendwann habe ich auch immer weniger Appetit bekommen und habe kaum mehr was gegessen. Und in dieser Phase kam dann auch noch die Panik dazu. Ich dachte, es wäre halt jetzt einfach wieder eine neue, schlimmere Phase von meinen Panikattacken. Aber dann ging die Stimmung echt so im Keller und ich wollte auch gar nicht mehr aufstehen. Und also es war echt alles ein Gräuel und ein täglicher Kampf. Und ich dachte mir, boah, das ist doch so kein Leben mehr, das sich zu leben lohnt. Und dann bin ich irgendwann zu meiner Tante, das war meine Hausärztin, und die hat dann, nachdem ich mir ein paar Fragen gestellt habe, gesagt, okay, danke, schwere Depression, bitte zu einem Fachmann gehen. Und dann hatte ich sozusagen auch die Diagnose für das, was dann war. Und dann begann sozusagen der große Spaß, weil der Psychiater hat mir dann erstmal Medikamente gegeben und die habe ich dann 10 Jahre genommen. Und das führte...
Du hast 10 Jahre Medikamente genommen?
Ja, 10 Jahre verschiedene Psychopharmaka. Mal ein bisschen mehr aufputschend, mal ein bisschen mehr sedierend oder beides. Und das führte natürlich dazu, dass ich mein Thema nicht anschauen musste, weil das halt das meiste von dem Druck weggenommen hat. Also ich hatte zwar trotzdem noch zwei schwere depressive Episoden dazwischen. Das heißt, Antidepressiva führen nicht zwingend dazu, dass du keine Depression mehr hast. Also das ist ja auch so ein verbreiteter Irrglauben, sondern es führt eher dazu, dass deine Depression verlängert wird, nach all dem, was ich gelesen habe und auch selber erfahren habe und nach vielen Studien, die Leute ausgewertet haben, die nicht mit der Pharmaindustrie verbandelt sind. Und zum anderen, auch bei dem Angstthema, hat das halt einfach meine Angst ein Stück weit auch unterdrückt. Und aus der Summe des Ganzen, die Medikamente, dass ich es mir nicht so genau anschauen musste und dass ich vor vielen Sachen sowieso einfach immer geflüchtet bin oder die gar nicht gemacht habe, aus Angst davor, da könnte was passieren, hatte ich ja so einen Ansatz von einem normalen, kuscheligen Leben. Aber in Wirklichkeit war es natürlich kein richtig cooles Leben, weil eben ich habe mich betäubt mit Alkohol und Medikamenten. Ja, ich hatte einen Job mit einem guten Gehalt und konnte mir gute Klamotten und schöne Urlaube leisten. Aber in mir drin war halt alles die meiste Zeit im Aufruhr. Es gab auch gute Phasen, aber ansonsten großteils war immer so, das kann es nicht sein. Wieso werde ich das nicht los? Wieso werde ich diese Ängste nicht los? Wieso werde ich diese Traurigkeit nicht los? Und ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich an dieses Thema jemals hinkommen soll. Ich dachte ja immer, ich bin halt Opfer des Ganzen, also wird es auch vielleicht irgendwann mal wieder verschwinden. Und ich habe erst hinterher natürlich jetzt die letzten Jahre kapiert, wie es wirklich ist, was mein Beitrag dabei war. Und dass ich natürlich, so wie ich mich, meine Krankheit und das Leben gesehen habe, zu dem damaligen Zeitpunkt keine Chance hatte, da rauszukommen. Also ich musste dafür wirklich so auf die Fresse fallen, so krass, damit ich da eine Möglichkeit habe, auszusteigen und was anders zu machen.
Micha, ich habe gerade 1000 Fragen im Kopf. Ich weiß gar nicht, auf welchen Punkt ich zuerst eingehen soll. Also es ist gerade wirklich, ich habe so viele Punkte, die mich interessieren. Aber was mich, wo ich gerade so als letztes hängen geblieben bin, ist der Punkt mit dem Betäuben, mit dem Alkohol, mit diesem, was war dieses Betäuben für dich? Also es war ja da, Depressionen, Panikattacken waren ja da. Also das konntest du ja nicht irgendwie wegdenken einfach. War dieses Betäuben, warum hast du das gemacht? Also war das dann, um das auszuhalten? War es, um dich selber zu belügen, dass es gar nicht da ist? Also warum dieses Betäuben?
Ja, du hast schon gesagt mit dem Aushalten. Es war für mich die einzige Möglichkeit, mich und mein Leben auszuhalten. Also wirklich, ich hätte sonst keine Chance gehabt. Keine Ahnung, was sonst passiert wäre, welche Entscheidung ich getroffen hätte. das Leben fühlte sich einfach so, ja, wie gesagt, ich war ja innerlich ein Opfer des Ganzen, also brauchte ich irgendwas, um da rauszukommen und sozusagen der zu sein, der ich glaubte, der ich wirklich bin. Und mit Alkohol habe ich gefühlt, das bin ich so. Also so eloquent und der auf Leute zugeht und der auch mal irgendwie ein bisschen längere Geschichten erzählt und der irgendwie lustig ist und ausgelassen und sich auch mal irgendwie ein paar Sachen traut, die er sich sonst nicht getraut hätte. Und da war in meinem Inneren irgendwie immer so ein Kern, der mir gesagt hat, das bist du. Also schau sozusagen, dass du diesen Zustand erreichst und dann bist du das Richtige. Und das andere ist halt total böse. Das Leben hat dir diese bösen Fallen da gestellt, hat dich halt in diese Krankheiten da reingemogelt. Aber zumindest hast du da eine Möglichkeit, da wenigstens eine Weile du selbst zu sein. Und insofern war das natürlich für mich relativ praktisch. Also viele Dinge hätte ich zu gewissen Zeiten nicht tun können. Hätte zum Beispiel jetzt nicht auf irgendwie so ein Rockkonzert oder ins Fußballstadion gehen können oder irgendwie auch mal Zug, U-Bahn, wie auch immer fahren können, in gewissen Phasen, weil ich da einfach zu viel Panik vor der Panik gehabt hätte. Also brauchte ich quasi wirklich den Alkohol, um überhaupt an einem sozialen Leben teilnehmen zu können. Und klar, ich meine, ich habe auch mal Phasen gehabt, jetzt in der Fastenzeit, wo ich mal ein paar Wochen nichts getrunken habe, das war schon irgendwie auszuhalten, aber es fühlte sich für mich ja nicht richtig an und nicht nach dem Modell, wo ich sage, das stimmt so. Also ich wollte und konnte dieses Leben, wie es so ist, so pur, so rein, so mit all den Herausforderungen, konnte ich so nicht spüren, wollte ich so nicht spüren. Und da hatte ich damals auch weder die Kraft noch die Fähigkeiten dazu, das so auf mich wirken zu lassen. Also ich brauchte das wirklich als Schutzschirm für mich selbst, ja.
Was war denn schwieriger? Also das, oder warum war es so wichtig? War es wichtig, dir selber irgendwie zu beweisen, dass du dieser Misha tatsächlich bist? Oder war es wichtiger, den anderen Leuten zu zeigen, dass du dieser Misha bist, den du quasi durch den Alkohol erst hervorrufen musstest?
Ich denke, das ist definitiv beides. Also zum einen fand ich es natürlich schon cool, dass ich dann so in diesem, wie gesagt, es musste manchmal auch nur so ein leicht alkoholisierter Zustand von 2 Bier oder so sein, dass ich bei den Menschen einfach so wahrgenommen wurde, wie ich gerne wahrgenommen werden wollte. Also einfach so, ja, fröhlich, lustig, plaudernd, schnell auf die Leute zugehend und so weiter, da keine großen Hemmungen, auch mal ein paar verrückte Sachen machen oder wenn man dann noch ein paar Bier mehr hatte, dann halt einfach auch diese typischen Party- und Alkoholausschweifungsspäße, die es halt immer gibt und wovon man sich dann ja immer Wochen, Monate und jahrelang Geschichten erzählen kann. Das zum einen, also ich war schon auch so ein absoluter Partyfreak, der jede Party dann bis früh um 3, 4, 5 oder 6 Uhr gefeiert hat und einer der letzten, der nach Hause ging, da fühlte ich mich wohl in meiner Rolle im Nachtleben, da konnte ich mich auch ganz gut verstecken. Und zum anderen war natürlich dieser Punkt mir selbst gegenüber. Also ich hätte mich selbst nüchtern nicht dauerhaft ausgehalten, weil ich hatte keine andere Strategien dafür, wie das funktionieren soll. Weil ich hatte mich halt mit all diesen Sachen nicht beschäftigt, weder mit Persönlichkeitsentwicklung noch mit Spiritualität noch mit wirklichen hilfreichen Dingen. Ich habe mich den Sachen nicht gewidmet, denen ich mich heute widme, also einfach viel raus in die Natur zu gehen, viel auch still zu werden, mich viel zu bewegen, all diese Sachen, die einfach zu so einem psychisch stabilen Leben beitragen, die mich heute stützen, die so eine Basis sind, auch von der Ernährung und von allem her, das habe ich halt damals alles nicht gemacht. Also brauchte ich das. Das war für mich dringend notwendig. Ja, ich hätte mich nicht ausgehalten, in der Tat.
Dann, wir waren jetzt viel in der Vergangenheit, dann lass uns doch mal einfach nach heute zoomen. Und zwar würde ich gerne wissen, diese Ideale oder diese Dinge, die dich damals ausgemacht haben oder wo du gedacht hast, die haben dich damals ausgemacht. Was sind die Dinge, die dich heute ausmachen? Also was sind die Dinge, wo du jetzt offen und ehrlich sagen kannst, das bin ich?
Lustigerweise sind es durchaus Überschneidungen, weil ich nämlich gelernt habe, wenn ich bei mir bin und wenn ich stabil bin, dann kann ich all diese Dinge auch sein und haben, ohne diese Hilfsmittel, ohne diese Krücken. Also lustigerweise waren wir zum Beispiel, ich glaube, 4 Wochen, nachdem ich damals aus der Klinik gekommen bin, war ich mit der kompletten Truppe von unserer Lokalredaktion im Bierzelt bei Feiern, wo ich sonst immer einer derjenigen war, der mit am meisten getrunken hat und wie auch immer und am längsten geblieben ist. Und da war ich der Fahrer und ich habe nicht getrunken. Aber das Lustige war, ich war der Erste, der auf der Bierbank stand und gefeiert und getanzt hat. Das heißt, ich habe gemerkt, es kommt da nicht drauf an. Ich, so wie ich jetzt bin, wo ich mich selber endlich mal mag, ich kann feiern, ich kann ausgelassen, ich kann fröhlich sein, ich kann auf die Leute schnell zugehen. Das ist alles überhaupt kein Thema, sondern es war nur die Frage, kann ich überhaupt zu mir so stehen, wie ich bin? Und jetzt war ich plötzlich offen, jetzt wussten die Leute, wer ich sozusagen wirklich bin, und ich habe es mir selber zugestanden. Und dann konnte ich diese Qualitäten auch im nüchternen Zustand einfach sein. Und das fand ich schon mal absolut mega, mega cool. Und zum anderen kam natürlich dann auch raus, oder konnte ich mir auch zugestehen, ja, ich darf meine weibliche Seite zeigen, ich darf verletzlich sein, ich darf offen sein, ich darf auch als Mann zugeben, dass ich weine, und das habe ich oft genug getan, also sowohl das Weinen als auch das Zugeben. Und das passiert mir auch heute selbst bei Interviews, bei Seminaren, und dass mich manche Dinge einfach so berühren, weil ich mich so geöffnet habe, weil ich so inzwischen mit mir oder auch meinem Herzen verbunden bin, dass ich einfach bei manchen Sachen merke, okay, das ist jetzt da und das darf jetzt da sein. Und das sind die Qualitäten, ich nenne es einfach mal diese weibliche Seite, diese sensible Seite, die ich lange Zeit einfach unterdrückt hatte, weil ich das Gefühl hatte, A, passt die gar nicht rein in die Welt, schon jetzt auch gar nicht in diese Journalistenwelt und auch nicht in diese Männerwelt, mit denen ich unterwegs war, Jungs, die ordentlich einen trinken können und so, ha, 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 Schenkelklopferwitze und so. Und das anzuerkennen, zu sagen, ja, das war ich letztlich schon immer, das war ich schon als kleines Kind, ich war schon anders, ich war der Ruhigere, ich war der Schüchterne oder wie auch immer du das nennen willst, der Sensiblere, der viel mehr hinterfragt hat, der sich über viele Sachen Gedanken gemacht hat. Und ja, ich darf diese Qualitäten jetzt alle ausleben und ich stehe dazu. Und ich stehe dazu, dass ich vielleicht mal ein bisschen ruhiger bin als andere oder keine Ahnung, dass ich ein bisschen eben weicher oder sensibler bin. Und es ist jetzt mein Markenkern und das ist das Schöne. Also zu wissen, geil, das, was ich all die Jahre an mir abgelehnt und unterdrückt habe und geglaubt habe, das muss ich irgendwie anders sein, anders darstellen. Das ist sozusagen auch das, wofür mich die Leute, jetzt hätte ich fast lieben gesagt, aber sagen wir mal zumindest schätzen, weshalb ich die Leute auch anziehe, sie sich von mir angezogen fühlen und sich dann auch von mir helfen lassen oder zum Beispiel auch in meine Seminare oder so gehen, weil sie genau diese Seite von mir so gerne mögen. Also ich bin sehr, sehr kräftig, ich bin sehr klar und zugleich erlaube ich mir eben, das andere auch zu sein.
Du hast eben noch was gesagt, und zwar hast du gesagt, der Moment, wo ich angefangen habe, mich selber zu mögen. Kannst du dich noch irgendwie daran erinnern, wo du das erste Mal irgendwie so das Anzeichen oder das Gefühl davon hattest, dass das wirklich so ist? Also dass du mit dir selber klarkommst?
Ja, das ist immer der Moment, wo ich sofort Pipi in die Augen kriege, weil das war wirklich der Punkt, wo ich in die Klinik gegangen bin und mit dieser Patientengemeinschaft gemerkt habe, das ist verrückt. Ich darf einfach so sein, wie ich bin. Ich kann mit Leuten offen über meine Geschichte reden und ich habe keine Scheu mehr davon zu erzählen und die nehmen mich genauso, wie ich bin. Also das war so herzöffnend, das war unfassbar. Also einfach nur mit all meinen Ängsten und wenn ich dann hier so Vorträge gehalten habe und dann immer mit meinen roten Bäckchen da und meinen roten Ohren vorne stand, weil ich wieder so aufgeregt war und was auch immer und mit all meinen Unsicherheiten und so weiter. Aber ich wurde genauso akzeptiert. Ich durfte so sein, wie ich bin. Und dann wusste ich, okay, wenn die anderen Leute mich so nehmen, wie ich bin, ich da gar nicht anders sein muss, dann war zum ersten Mal so, dann bin ich, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Dann kann ich ja auch tatsächlich mit mir selber so auskommen. Und das war echt ein ganz, ganz großer Moment. Und wir haben damals da auch ganz viel in diese Richtung, ja, fühl deine Gefühle. Ist mir auch zum ersten Mal bewusst geworden, wie notwendig das war, weil ich da so viel unterm Deckel gehalten habe. Und da ging für mich eine große, große Tür auf. Und ich behaupte jetzt nicht, dass ich irgendwie der Meister der Selbstliebe oder so bin. Ich glaube, da habe ich genauso wie viele andere Leute noch ordentlich Luft nach oben und bin da auch immer wieder im Prozess und darf mich immer wieder daran erinnern, was ich da alles schon für mich getan habe und was auch alles an mir gut und schätzenswert ist und schreibe mir das auch immer wieder auf. Also da bin ich schon auch einer, der da neigt, gerne mal wieder da kurzzeitig rauszufallen und schon wieder erst aufs Machen und Tun und Leisten geht oder glaubt, es zu tun zu müssen, bevor er sich wieder zur Besinnung ruft. Nur ich weiß seitdem wirklich, ich habe diese Qualitäten, die sind toll an mir und ich kann diesen Typen, diesen Mischa leiden in den allermeisten Fällen, und in den anderen versuche ich mich dann einfach in den Arm zu nehmen und zu schauen, was brauche ich, beziehungsweise was braucht der kleine Mischa von damals noch in dem Moment jetzt wieder an Trost und an Bestärkung, damit wir da wieder auf ein gutes Level miteinander kommen.
Dann würde ich jetzt gerne noch auf das Wort Angst eingehen. Und zwar ist das ein Wort, was direkt sofort bei dir auf der Webseite ganz oben links auftaucht. Und ich würde gerne wissen, was bedeutet Angst für dich heute? Also was ist Angst?
Ausgezeichnete Frage. Ich mag, das habe ich mal von einer Mentorin gehört, diese Unterscheidung auch zwischen Angst und Aufregung, auch wenn ich weiß, dass es die wenigsten Leute tun. Also Angst genau genommen, wenn man es mal so sieht, ist ja eigentlich dieser Punkt, die Todesangst. Also dieses klassische, jetzt taucht er hier einer auf, steht mit der Knarre vor mir und ich denke mir, okay, das letzte Sekündchen hat geschlagen, und die Prozesse, die dann körperlich ausgelöst werden. All die anderen Sachen, die wir gerne so als Angst titulieren, da habe ich jetzt so tierisch Angst davor, könnten wir genau genommen oft unter dieses Thema im weitesten Sinne auch Aufregung stellen. Wenn ich körperliche Symptome habe, bevor ich vor Menschen spreche, bevor ich irgendjemand was Unangenehmes sage, wenn es darum geht, irgendwie, keine Ahnung, eine Gehaltsforderung durchzudrücken, wenn es darum geht zu sagen, ich treffe eine Entscheidung für meine berufliche Situation, all diese Dinge einfach für sich selber gerade zu stehen, dann sagen die Menschen ganz oft, boah, davor habe ich jetzt aber so tierisch Schiss. Und dann ist die Frage, ist es jetzt wirklich die Angst? Also sprich die Angst, die jetzt dazu führt, dass du eine Sekunde später tot sein kannst, wie wenn der Typ mit der Knarre vor dir steht? Natürlich nicht. Also eigentlich ist es halt einfach eine normale körperliche Reaktion, die sagt, oh, da passiert jetzt was sehr, sehr Aufregendes. Und nur dieses Aufregende, dem hauen wir dann dieses große Schild Angst drüber. Und in dem Moment haben wir fast schon wieder die Ausrede dafür zu sagen, nee, dann tue ich es jetzt halt nicht, weil ich habe ja jetzt da Angst davor. Und insofern finde ich dieses ganz spannend, dieses Thema so anzuschauen, zu sagen, ist es jetzt eigentlich Angst oder Aufregung? Also ich mag diese Grundidee dahinter. Und wenn du jetzt einfach mal sagst, wir bezeichnen das gleich, also Angst ist gleich Aufregung, Aufregung ist gleich Angst, dann ist letztlich Angst nur ein Schutzmechanismus unseres Körpers oder, nein, sagen wir mal besser, unseres Verstandes vor Veränderungen, die wiederum sich durch körperliche Reaktionen zeigen. Und wenn wir das mal klar haben, dass es sozusagen normal ist, dass jetzt da mein Herz irgendwie schneller schlägt oder dass ich vielleicht mal irgendwie ein bisschen Schweißtropfen auf der Stirn habe oder solche Sachen passieren, wenn für mich was Wichtiges ansteht, dass einfach das eine völlig normale körperliche Reaktion ist und dass ich sie wahrnehmen kann, dass ich diese Reaktion einfach da sein lassen kann und dass ich sagen kann, es ist nicht mehr als eine körperliche Reaktion, als ein Gefühl, das auch wieder vorbeigeht, und ich lasse mich von diesem Gefühl, das ich jetzt möglicherweise Angst benenne, nicht davon abhalten, das zu tun, was ich vorhatte. Und das ist der entscheidende Punkt. Deswegen ja auch bei mir dieses Mut ist Angst plus ein Schritt. Also lasse ich das zu, dass diese Illusion, die mein Verstand mir macht, also dass er mir irgendwas sagt, was in der Zukunft passieren wird, und dass ich dieser Illusion nachgehe, dass ich die glaube und ich sage, deswegen treffe ich eine Entscheidung nicht oder deswegen tue ich das jetzt nicht. Oder nehme ich es wahr als eine Emotion, als ein Gefühl, das vorbeigeht, als eine körperliche Reaktion, die vorbeigeht, und sage, ich mach's, oder vielleicht sogar, ich mach's trotzdem, weil wenn diese heftige Reaktion da ist, zeigt mir mein Körper auch, da ist jetzt gerade für mich was Wichtiges dabei. Möglicherweise liegt genau dahinter der Punkt, wo ich immer hinkommen wollte und wo ich persönlich wachse. Also insofern bedeutet das Wort Angst für mich ein unglaublich toller Hinweisgeber, wo der Weg hingehen kann zum persönlichen Wachstum und auf Dauer dann auch zu mehr Zufriedenheit. Weil je öfter ich mich diesem Gefühl gestellt habe und gesagt habe, ja, ich nehme es wahr, ja, ich mache es trotzdem, und dann die Dinge getan habe und festgestellt habe, ich bin weder gestorben, noch verhungert, noch von allen Menschen der Liebe entzogen worden, dann wird es sozusagen immer selbstverständlicher, dem nachzugehen, und dann nimmst du vielleicht manche Sachen auch gar nicht mehr so als Angst wahr oder haust dem gar nicht mehr diesen großen Titel hin, sondern sagst halt einfach, ja, keine Ahnung, ist jetzt halt gerade wieder ein körperlicher Prozess, keine Ahnung. Beim Gedanken an meinen nächsten Vortrag hüpft mein Herz ein bisschen schneller und egal, auch das geht wieder vorbei.
Hast du spontan eine Idee, wo diese Fehlkonditionierung irgendwie herkommt? Weil das ist ja bei uns allen irgendwie so, dass wir dieses Wort Angst so oft einfach intuitiv mittlerweile benutzen, ohne vorher darüber nachzudenken. Hast du spontan eine Idee, warum das so ist?
Ja, und ich hoffe jetzt nicht, dass ich der, wie sagt man mal, Verschwörungstheorie angeklagt werde. Es geht natürlich darum, wenn du Angst streust in Gesellschaften, bekommst du Bürger, die natürlich das tun, was du als politische Klasse oder auch als die wirtschaftlich handelnde Klasse, als die entscheidenden Firmen, was für dich wichtig ist, dass die Menschen, ja, sagen wir mal, treue Diener sind, weil sie einfach nur denken, sobald sie was falsch machen, fliegen sie aus dem Ganzen raus. Und im Endeffekt ist es ja letztlich auch dann die Angst vor dem Verhungern, Erfrieren, wie auch immer. Und diese Angst wird natürlich ganz bewusst gestreut. Ich meine, jetzt wenn du dir einfach mal anschaust, wie sind unsere Medien aufgebaut? Also wenn du jetzt Tagesschau oder siehst oder wenn du jetzt irgendwie eine Tageszeitung aufschlägst. Es ist doch so, dass jedes Thema darauf getrimmt wird, wo dahinter liegt für dich jetzt hier und heute die Bedrohung. Und damit werden wir alle groß. Und damit sind auch unsere Eltern und Großeltern in Summe schon groß geworden. Die haben natürlich noch tatsächliche Ängste erlebt, das darf man ja nicht vergessen. Also auch siehe Krieg und so weiter, wirklich lebensbedrohliches. Und viele haben natürlich auch, also gerade so aus der Generation, die noch mit dem Krieg zu tun hatte, haben natürlich diese Ängste dann auch weitergegeben. Das heißt, es steckt natürlich auch ganz viel von der Angst noch wirklich in uns drinnen oder in den Systemen, in den Genen oder so. Und letztlich gäbe es ja nichts Schlimmeres für herrschende politische Systeme, als wenn wir ganz, ganz viele Menschen hätten, die frei denken und die freie Entscheidungen treffen und die jeden Tag das tun, worauf sie Bock haben. Und also es wird nie jemand von denen, die sozusagen die Macht haben, versuchen, dass möglichst viele so bewusste, freie, freidenkende Menschen rauskommen. Und wenn du auch weißt, was im Laufe der Geschichte passiert ist mit diesen großen Freidenkern, da hast du halt die Antwort. Also wir sind halt noch nicht in der Geschichte der Menschheit an dem Punkt, dass wir lieber alle miteinander richtig gut auskommen und uns gegenseitig in Liebe und Würde begegnen, sondern wir sind noch an dem Punkt, wo wir mit den Themen Macht und Angst und Unterdrückung arbeiten. Und deshalb ist es, glaube ich, so, dass dieses Thema Angst allgegenwärtig ist und es zu wenige Menschen gibt, die wirklich auch mal da den Finger in die Wunde legen und sagen, hey, was läuft denn hier alles schief in diesem Land? Was lassen wir uns alles erzählen? Was lassen wir uns alles Sorgen machen? Und die auch die Dinge hinterfragen, die uns da tagtäglich reingeprügelt werden. Weil du kannst natürlich Tagesschau schauen und sagen, du hast jetzt wieder Angst davor, dass irgendeine schlimme Epidemie kommt und dir wieder irgendwelche Medikamente kaufen. Du kannst aber natürlich einfach auf den Fernseher verzichten und sagen, ich weiß noch nicht mal, welche Krankheiten es überhaupt gibt und ich lebe einfach für mich persönlich gesund und tue für mich und meinen Körper und meinen Geist das Beste. Nur diese Menschen, die sind halt noch in der Minderzahl. Auch Menschen, die sich Gedanken machen darüber, ob das, was uns erzählt wird, auf den verschiedenen Ebenen wirklich das ist, wie die Welt funktioniert, oder ob das nur uns erzählt wird, damit wir funktionieren, damit die Welt so funktioniert, wie sie aktuell funktioniert. Also sprich, dass wir halt einfach ein Teil des Rädchens, eine Maschine sind, die mitläuft, damit das Ganze weiterläuft, und nicht, damit wir jeder uns so entfalten und entwickeln, wie es uns am besten täte. Und jetzt habe ich sehr, sehr weit ausgeholt, ich weiß, und hole mich gerne wieder zurück, weil ich finde, dieses Thema ist so extrem spannend. Für mich ist es auf jeden Fall so, wir leben hier in Deutschland in einer durch und durch verängstigten Gesellschaft und das wird meiner Meinung nach eher noch schlimmer oder habe ich bisher nicht festgestellt, dass es besser wird, weil wir uns einfach darauf verlassen, dass es immer jemanden gibt, der irgendwo wieder eine Idee, eine Antwort oder eine Lösung oder eine Pille oder ein Medikament hat. Und weil die meisten Leute vergessen haben zu schauen, wie sie selber ihr Themen und ihr Leben und auch ihre Gesundheit für sich selber lösen können und in den Griff bekommen können. Und dadurch kommen wir in so eine Abhängigkeit und dadurch haben wir dann auch ständig Angst, was falsch zu machen oder vielleicht das nötige Medikament nicht zu nehmen oder dies und jenes nicht getan zu haben, was uns wieder jemand gesagt hat. Also wir trauen uns selber nicht mehr, dass wir wissen, wie das Leben funktioniert. Und deswegen haben wir genau genommen Angst vor dem Leben und vor allem, was passiert.
Das war sehr, sehr, sehr deep gerade. Aber ich würde dieses Wort Verschwörungstheorie absolut aus deinem Wortschatz streichen wollen, weil ich stehe definitiv auf deiner Seite da, also zu 100%. Und ich finde das total cool, dass du das gerade gesagt hast. Also das war gerade, als hätte ich meinen eigenen Gedanken so ein bisschen zugehört. Und das hat wirklich gut getan gerade. Also auf jeden Fall auch danke dafür. Also das war wirklich gut. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich seit 2 Jahren keinen Fernsehen mehr gucke. Also ich seit 2 Jahren verfolge ich keinen. Aber das würde zu tief, da müssen wir in Ruhe nochmal drüber. Aber es ist aber total cool. Also das hat mich wirklich gepackt gerade. Was mich jetzt noch, um jetzt wieder so ein bisschen da raus zu zoomen, interessieren würde, aber da machen wir eine ganz andere große Tür auf. Und zwar hast du das Wort eben schon gedroppt und zwar heißt es Spiritualität. Das ist eine Welt, die für mich gerade komplett aufgeht, wo ich so langsam drin eintauche. Und du hast es eben mal so, was ist Spiritualität für dich? Setzt du dich damit auseinander? Ist das Bestandteil deines Alltags?
Grundsätzlich ist es ja so, dass niemand von uns nicht spirituell ist. Das dürfen wir schon mal nicht vergessen. Nur so wie, sagen wir mal, allgegenwärtig Spiritualität dann definiert wird, als sprich, ich beschäftige mich irgendwas, was über das Sichtbare, Greifbare, direkt materiell Fassbare hinausgeht, vielleicht mit Dingen, mit Kräften, die wirken, ohne dass wir es direkt beschreiben können, da habe ich mich jetzt eben die letzten Jahre stark damit beschäftigt, weil ich gar nicht umhin gekommen bin, mich damit zu beschäftigen. Also sprich, das kam zu mir, ohne dass ich jetzt gesagt habe, boah, jetzt fange ich mal an, mich mit Spiritualität zu beschäftigen, weil ich glaube, das ist für mich ein Ausweg aus dem ganzen Dilemma. Sondern es war eher so, ich war in der Klinik und habe zum ersten Mal jemanden getroffen, der meditiert hat und der auch in so einer Buddhismuslinie war und der hat mich dann schon mal mitgenommen zu so einem großen Treffen, wo ich mit 3000 Leuten in einem Zelt meditiert habe und das war schon mal so eine mega spannende Erfahrung. Und dann sind einfach viele Dinge in meinem Leben passiert, wo ich dann hinterher erst festgestellt habe, als ich stärker angefangen habe, solche Bücher zu lesen, was auch erst so vor 3 Jahren oder so richtig losging, dass ich viele Dinge intuitiv für mich getan habe, also den Glauben daran, wie sehr ich selber heilen kann, wie sehr es wichtig ist, meinem Herzensweg zu folgen, klare Entscheidungen zu treffen etc. pp., dass ich viele von den Dingen getan habe, ohne dass ich so ein Buch gelesen habe. Und dann habe ich diese Bücher der großen Meister gelesen und festgestellt, cool, also die sagen ja irgendwie das, was ich sowieso intuitiv jetzt schon getan habe. Also in mir drin war dieses Wissen, das ich halt einfach nur angezapft habe, als ich damals wirklich gesagt habe, jetzt schlage ich einen neuen Weg ein. Und dann konnte ich mein Herz aufmachen für was Neues und dann kamen diese Dinge. Und ich werde nicht müde, diesbezüglich da Sachen zu lesen, mir Dinge anzuhören, auch mal zum Seminar zu gehen und mich einfach für viele, viele Sachen zu öffnen, wo ich früher einfach drüber gelacht hätte, wo ich gesagt hätte, ESO-Spinner, Sekten, keine Ahnung. Also zum Beispiel ist es für mich natürlich völlig normal, inzwischen zum Yoga zu gehen. Das war vor 20 Jahren ja auch noch im Bereich von Sektiererei, Meditation. Ich habe diverse Erfahrungen im Bereich Energie und Körperarbeit gemacht. Vollkommen wurscht, ob das jetzt Stimmentfaltungsseminar war, ob ich mich von 2 Kundalini-Yoga-Lehrern in einem Sound-Healing habe bespielen lassen mit Didgeridoo und Flöte und da eine Dreiviertelstunde gelegen bin und einfach nur geheult habe. Einfach, dass ich selber immer wieder in solche Sachen reingehe, wo ich sage, boah, da gebe ich mich jetzt hin, da lasse ich sozusagen meinen Schutzmantel runter und gucke einfach mal, was passiert, wenn wir jetzt, keine Ahnung, irgendeine Zeremonie machen oder ums Feuer tanzen oder schamanisch trommeln oder was weiß ich, also oder auch mal so Karten legen oder was weiß ich nicht alles. Ist jetzt nicht so, dass ich hinstelle und sage, du musst das machen, damit du ein glückliches Leben hast. Aber ich schaue mir das halt alles an und ich probiere das aus und ich gucke, wie wirkt es auf mich und was passiert dann, welche Energien sind im Spiel. Und es ist so abgefahren, weil mit jedem Tag, wo ich mich mehr zu mir selbst wende und mich mir näher komme, stelle ich fest, das Leben funktioniert einfach total krass anders, als wir es immer geglaubt haben. Es funktioniert nur über Energie und Schwingung. Das, was ich aussende in dem Moment, das kommt dann zu mir zurück. Es geht nicht darum, dass ich hier irgendwie starken Plänen nachgehen muss, irgendwelche Sachen nach Methode machen muss, hart arbeiten muss, damit dies und jenes in mein Leben kommt, sondern es geht darum, kann ich es mir vorstellen, stelle ich es mir vor, bin ich leicht bei dem Gedanken dabei, habe ich eine gute Energie dahinter und bin ich grundsätzlich mit dem, wo ich jetzt aktuell stehe, schon mal dankbar. Und wenn ich diese Sachen habe und wenn ich in diesen Zustand komme von diesem, boah, ich freue mich einfach mal des Lebens und guck, was hat's noch für mich parat. Ich stelle mich manchmal so hin und sage, hey Universum, wie kann es jetzt noch besser werden? Dieser oder jener Punkt. Ich habe zum Beispiel im November oder so, habe ich so öfter mal gefragt, habe gesagt, hey Universum, ich habe so lange keine Interviews mehr gegeben. Das ist echt irgendwie krass. Wie kann es denn möglich werden, dass ich da mal wieder so, ich mag das total gerne, dass ich da mal wieder präsenter werde. Weißt du, was passiert ist? Ich habe jetzt seit letzten Montag, Dienstag, weiß ich nicht genau, das ist jetzt gerade das fünfte Interview, das wir führen. Also, und ich habe, glaube ich, zuvor irgendwie ein halbes Jahr oder so keins mehr gegeben. Also, es ist halt mega cool und ich spiele inzwischen total damit, ich stelle mich hin, ich frage nach Dingen, ich gebe quasi meine Energie einfach rein und sage dann, was passiert damit? Ich brauche jetzt keine Antwort dafür. Ich will einfach nur sagen, ich gebe meine Energie, meinen Fokus in eine gewisse Richtung und werde dann ganz locker damit und sage, das darf jetzt passieren, was passiert. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es einfach Kräfte gibt, die weit über unsere Vorstellungskraft hinausgehen. Ich meine, die Quantenphysik hat sich ja maximal damit beschäftigt. Da brauche ich jetzt nicht anfangen, da bin ich auch kein Experte dafür. Und diese Dinge, was passiert, wenn wir in der oder jener Energie sind. Ich meine, du weißt es ja auch, wie es ist. Geh jetzt mal raus, du hast scheiß Laune, irgendwie geh zum Bäcker und schau mal, was passiert, was die anderen Leute mit dir machen. Geh in der Früh raus, hast die geilste Laune, wow, cool, schöner Tag, Sonne scheint, gehst mit fetten Strahlen, grüßt alle Leute nett und du wirst feststellen, du hast einen mega, mega Tag und irgendwie passieren dir die wunderbarsten Sachen. Es ist alles die Energie. Und insofern, das immer und immer festzustellen, und das ist, glaube ich, für mich mein spiritueller großer Ansatz zu sagen, ich gebe mich einfach dem Leben hin, ich sperre mich nicht mehr dem, was da kommt. Ich gebe meine grundsätzliche Idee rein, wie ich gerne sein will, für was ich stehe, was meine Werte sind, mit welchen Menschen, welche Art ich gerne zu tun habe, an welchen Orten ich gerne wirke. Das gebe ich alles rein, das schreibe ich mir auf, danach frage ich auch immer wieder, wie wird es möglich, dass dies und jenes passiert. Nur ich verlange nicht danach, dass es genau dann irgendwie so nach Wunsch kommt, sondern ich sage, da sind eh Kräfte am Werk, von denen ich keine Ahnung habe. Und mein einziges Ding ist es, bei mir zu bleiben und einfach offen zu sein für alles das, was da passiert. Und einfach weiter zu forschen, immer wieder solche Sachen auszuprobieren, die ich früher als komplett spooky betrachtet hätte. Und einfach zu gucken, was macht's mit mir.
Mega, weil das gerade so ein Thema ist, wo es wirklich schwer ist, die richtigen Worte zu finden. Dass man nicht am Ende denkt, irgendwie, der Typ ist verrückt. Und ich finde, da hast du definitiv gerade die richtigen Worte für gefunden. Also total gut, weil das ein Thema ist, was so wichtig ist für uns alle und so schwer zu kommunizieren ist, finde ich. Das hat den Nagel auf den Kopf getroffen gerade. Ich würde jetzt gerne, um nochmal so ein bisschen allgemeiner zu werden, wir haben jetzt wirklich die letzten beiden Themen, in die wir so reingetaucht sind, die sind sehr schnell sehr intensiv geworden. Wenn wir jetzt nochmal ganz allgemein werden, die Leute, die gerade zugehört haben, die dran geblieben sind, was kannst du denen mit auf den Weg geben? Was kann ich aus deiner Geschichte mitnehmen, wenn ich dir gerade zugehört habe?
Meiner Meinung nach ist das wichtigste Learning aus meiner Geschichte, es gibt immer einen Punkt, ab dem eine krasse Veränderung möglich ist. Und jeder, der zuhört, egal an welcher Stelle er ist, darf wirklich fest daran glauben, dass es auch für ihn oder für sie möglich ist. Also letztlich, es heißt ja auch so schön, dir geschehe nach deinem Glauben. Es geht wirklich darum, können wir uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass egal, was wir in unserem Leben immer eingetrichtert bekommen haben, erfahren haben oder geglaubt haben zu wissen, wie es funktioniert, dass wir uns von all diesen Ideen einfach mal frei machen und sagen, wir öffnen uns für neue Möglichkeiten, für neue Ansichten über diese Welt und für Neues, was auch für mich oder für mich, meine Umgebung, für mein Leben möglich ist. Und dann beginnt es richtig, richtig spannend zu werden. Weil wir kriegen ja oft nur nicht die Ergebnisse, die wir vielleicht wünschen, weil wir in diesen ganzen alten, verkrusteten Gedankenmodellen drinstecken und sagen, innerhalb dieses Modells ist das nicht möglich. Ja, das ist natürlich komplett richtig. Nur dann geht es darum zu sagen, was wäre denn, wenn alles das, was ich bisher gelernt habe und auch vom Leben geglaubt habe zu erfahren oder zu wissen, möglicherweise absolut nicht stimmt oder nur ein Teil der Wahrheit ist und ganz andere Sachen möglich wären. Und dann dran zu glauben und zu schauen, was passiert, wenn ich jetzt auch mal Dinge anders mache, andere Ansichten kreiere über die Realität und dadurch mir eine neue Realität kreiere. Das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr gerne mitgeben will. Und dann, wenn ich tatsächlich sage, okay, ich lasse mich auf dieses Spiel ein, das vielleicht auch mal kurzzeitig ein bisschen beängstigend ist, weil ich gebe ja natürlich viel von dem ab, was mich bisher immer so geschützt hat, ne? Also ein bisschen dieser Panzer der bisherigen Ansichten. Und wenn ich dann so dran stehe, so nackt und frei im Wind und anfange herumzutanzen und dann irgendwann sage, ah, okay, cool, jetzt merke ich, wie es langsam so auch funktionieren kann und dann anfange, neue Dinge zu machen oder neue Entscheidungen zu treffen, dann ist mein wichtigster Impuls, wenn du dich dann mal für was entschieden hast, dann sei auch bitte konsequent und geh dieser Sache dann auch nach und sei bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Weil natürlich werden dir in kürzester Zeit Leute aus dem Umfeld, die dich anders erlebt haben, erzählen, dass du irgendwie einen an der Waffel hast, dass es so nicht funktionieren kann, dass es noch nie geklappt hat, dass es viel zu gefährlich bla 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 sei. Und das ist der Moment, wo du dich entscheiden kannst, wieder zurück in dein altes Schneckenhaus zu schlüpfen und wieder in deine alten Probleme zurück und dein Standardleben zu führen, das dann irgendwann bei vielen irgendwann mit der Standardmedikamentenbeigabe endet und nicht so wirklich Freude macht. Oder zu sagen, wow, ich will es jetzt wissen und ich bleibe dabei und ich bin bereit, den Preis zu zahlen und vielleicht kann es sein, dass die ein oder andere aus meinem Umfeld dann verschwindet. Vielleicht kann es sein, dass der ein oder andere mal sagt, keine Ahnung, der hat einen an der Waffel und es ist mir egal, weil ich bin es mir wert, ich will das jetzt wissen, wie es ist, wenn ich das durchziehe. Und dann mit jeder konsequenten Handlung, die nach deiner klaren Entscheidung folgt, kommst du dir näher und dem, für was du da bist. Und das ist richtig, richtig geil zu sehen. Also das ist nicht so, dass das jederzeit die Party ist, ne? Dass das immer nur die Kirsche auf der Torte ist. Das ist auch manchmal wirklich wieder unten in der Erde wühlen, weil du merkst, gerade in diesen Phasen kommen nochmal alte Glaubenssätze hoch, die dich nochmal zurückhalten wollen und so ein gewisser Schmodder, wo du denkst, wow, das habe ich echt alles noch geglaubt. Ja, ja, das passiert auch dabei. Nur das ist es allemal wert, weil es macht einfach tierisch Spaß, der Sache näher zu kommen, zu sagen, ah, okay, dafür bin ich also hier, dafür stehe ich, dafür schlägt also mein Herz wirklich. Das sind also all die Qualitäten, die ich in mir habe und die ich ausleben kann. Cool, wusste ich nicht, aber jetzt tue ich's.
Punkt, da kannst du einfach einen richtig dicken Punkt setzen. Ich habe wirklich noch 1000 Fragen. Ich könnte wirklich noch stundenlang jetzt so weitermachen, aber ich glaube, sonst eskaliert das mit der Podcast-Folge hier komplett. Deshalb würde ich sagen, fordere ich jetzt noch einmal deine Spontanität und zwar brauche ich noch eine Buchempfehlung.
Eine Buchempfehlung. Dane Hare, sei du selbst und verändere die Welt.
Cool, perfekt.
Soll ich noch was dazu sagen?
Nee, also es ist nicht einfach, das ist keine Werbung hier für die Bücher oder so. Es geht einfach darum, dass man was mitnehmen kann, auch wenn das Interview jetzt vorbei ist an dieser Stelle, dass man trotzdem darüber hinaus einfach, weil ich lese unglaublich viele Bücher und mir hilft das persönlich, vielleicht hilft es den anderen auch. Misha, wirklich vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Also ich habe auf jeden Fall viel jetzt noch zum drüber nachdenken und nee, es war einfach wirklich ein sehr inspirierendes und auch echt bewegendes Interview. Also wirklich danke dafür.
Danke, Fabio, für deine genialen Fragen. Da wäre ich damals, als ich so jung war wie du, nicht ansatzweise auf die Idee gekommen. Ich finde es großartig.
Perfekt, cool. Danke dir. Und da sind wir am Ende einer weiteren Folge von Open Talk Podcast angekommen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich würde mich total freuen, wenn du das Ganze mit mir teilst, mir eine Nachricht oder eine E-Mail schreibst, mail@opentalkpodcast.de oder einfach bei Instagram und Facebook. Ich habe es lange nicht mehr gesagt, aber wenn du da draußen das Gefühl hast, dass du deine Geschichte gerne teilen möchtest, dass du das erzählen möchtest, was in deinem Leben so passiert ist, weil du das Gefühl hast, dass du dadurch wachsen kannst und anderen Leuten damit was auf den Weg geben kannst, dann melde dich bitte bei mir. Schreib mir einfach eine Nachricht und dann gucken wir, was wir hier so machen können. Zu guter Letzt will ich dir noch eine Sache mit auf den Weg geben. Und zwar gibt es seit heute offiziell die Open Talk Podcast Playlist. Jeder Gast, jeder, der bisher hier eine Folge gemacht hat, hat ein Lied in die Playlist reingepackt und es sind total coole verschiedene Songs zusammengekommen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr da vorbeiguckt. Ihr findet die nur bei Spotify. Wenn ihr einfach Open Talk Podcast eingibt, findet ihr die Playlist. Und es ist total cool geworden. Ihr könnt der Playlist folgen und dann wird jeden Sonntag ein neues Lied hinzugefügt. Der erste Song ist von mir reingepackt worden, der letzte Song ist von Misha. Also die Reihenfolge der Songs ist dieselbe Reihenfolge, wie die Folgen erschienen sind. Am Schluss kann ich jetzt nur sagen, am Mittwoch gibt es eine neue Folge Fabio Talks. Ich würde mich total freuen, wenn du einschaltest. Und nächsten Sonntag kommt natürlich eine weitere Folge mit einem Gast, ein weiteres Gespräch. Ich würde sagen, hab eine erfolgreiche Woche, stay positive und wir hören uns hier am Mittwoch wieder. Ciao.